Willkommen zu Episode 34 unseres Zentralasien-Tour 2022 Podcasts. Wir nehmen heute auf am Mittwoch, dem 12. Juli 2023 und wir befinden uns in der Provinzhauptstadt Kars, ganz im Nordosten der Türkei. Und ich glaube irgendwie, dass das wahrscheinlich eine der Episoden wird, wo wir so ziemlich am wenigsten zu erzählen haben von allen Episoden, die wir bisher gemacht haben.
Oh, schauen wir mal ein bisschen, was haben wir schon zu erzählen?
Ja, schauen wir mal, ob es eine Episode füllt. Die letzte Episode, 33, die ging ja über Kappadokien. Die haben wir in der Stadt Ürgüp noch am Rande von Kappadokien veröffentlicht, also in der Zentraltürkei, ziemlich in der Mitte. Und wie gesagt, jetzt sind wir in Kars, in der Nordosttürkei. Kars liegt so 50 Kilometer westlich von Armenien, 60 Kilometer südlich von Georgien. Also ist im Prinzip die letzte Stadt in der Türkei, die man noch als Stadt bezeichnen kann, wahrscheinlich, die wir jetzt hier durchfahren werden, bevor wir nach Georgien weiterfahren. Von Ürgüp, also Kappadokien, bis hier Kars, sind wir jetzt in den letzten ungefähr 2,5 Wochen 1166 Kilometer gefahren in 15 Fahrtagen. Das sind 78 Kilometer pro Fahrtag und das ist weit überdurchschnittlich für unsere Verhältnisse. Also im Schnitt haben wir eher so 58 Kilometer pro Fahrtag. Und ja, ich meine, letztlich liegt es nicht daran, dass es besonders flach war, ne, sondern halt letztlich vor allem daran, dass es relativ früh hell wird hier jetzt, ne, wegen der Jahreszeit, weil halt wieder Sommer ist. Wir entsprechend früh aufgestanden sind, also die mittlere Abfahrtszeit jetzt in den 15 Fahrtagen war 7.53 Uhr. Das heißt, wir sind im Schnitt vor 8 Uhr losgefahren. Und außerdem hatten wir halt auch einfach irgendwie nicht so viele Sehenswürdigkeiten gehabt entlang unserer Route, wo man irgendwie viel Zeit hätte vertrödeln können. Deswegen habe ich auch gesagt, dass wir nicht so viel zu erzählen haben. Aber mal schauen wir mal, ob sich das als wahr herausstellt am Ende der Episode. Aber wie gesagt, also es ist nicht nur flach gewesen. Also das ist eigentlich nicht der Grund, dass wir gut und schnell vorangekommen sind. Wir sind so von der Kappadokien-Hochebene, die eben so auf ungefähr 1000 Meter Höhe liegt, ins armenische Hochland gefahren. Das liegt auf 1800 Meter Höhe. Das heißt, wir haben allein schon mal netto 800 Höhenmeter gemacht und zwischendrin waren doch durchaus einige Berge zu überwinden, einige Pässe zu überwinden. Dazu werden wir dann auch noch kommen.
Ja, aber zunächst mal sind wir nach Ürgüp erstmal um den Berg drumherum gefahren, statt über ihn drüber, nämlich um den Erciyes-Dal oder Dagi, um ihn gedeutscht auszusprechen. Das ist einer dieser Vulkane, von dem wir in der letzten Episode geredet haben, die dafür verantwortlich sind, dass Kappadokien so ist, wie es heute eben ist. Der liegt eben in der Nähe der Stadt Kayseri. Wir sind immer nur so um 20 Kilometer entfernt um diesen Berg drumherum gefahren. Der Berg selber ist an die 4000 Meter hoch, 3916 Meter, um genau zu sein. Und deswegen wollten wir da mit dem Fahrrad jetzt nicht unbedingt ganz hochfahren. Man hat auch gesehen, dass der Schnee bedeckt war wieder oben oder ein paar Gletscher am Rand hingen. Ja, stattdessen sind wir eben in die Stadt Kayseri gefahren, die da neben diesem Berg liegt. Und das war so ziemlich die letzte Großstadt, die wir in der Türkei dann noch durchfahren haben. Zumindest gibt es östlich davon nichts mehr, was da wirklich rankommt. Also Kars jetzt zum Beispiel, was man eigentlich noch sehr gut kennt, weil es hier die Provinzhauptstadt ist und wo es hier drumherum eigentlich nicht in der Gegend nichts Größeres gibt, hat nur 90.000 Einwohner. Im Vergleich dazu, Kayseri selbst hat eben noch 1,5 Millionen Einwohner. Und wie es sich für so eine Großstadt gehört, gibt es da auch noch den ein oder anderen Laden, den man sonst nirgends findet. Und für uns war das zum Beispiel der Decathlon, wo ich unbedingt nochmal vorbeischauen wollte, weil das war der letzte Decathlon, den wir für lange Zeit besuchen werden können. Östlich hiervon gibt es für lange Zeit oder für eine sehr lange Strecke nichts mehr an Decathlon.
Ja, also ich glaube, der nächste ist dann erst wieder in Almaty im Osten von Kasachstan oder so. Ich glaube, da gibt es wieder einen, aber bis dahin, und das wird jetzt ja eine ganze Weile dauern, bis wir dort sind, müssen wir jetzt irgendwie durchkommen ohne Decathlon. Ja, als ob wir jeden Tag in Decathlon gehen würden. Das ist auch das erste Mal, dass wir einen Decathlon besucht haben auf der Tour.
Natürlich nicht, du hast ja schon eine neue Isomatte, also Luftmatratze im Decathlon gekauft in den Emiraten.
Ah ja, stimmt, in Dubai, ja.
Aber diesmal wollte ich nochmal da vorbeischauen, weil sich ja meine Hose, die ich eigentlich fast jeden Tag im letzten Jahr zum Radfahren anhatte, abgesehen von Saudi-Arabien, wo ich eine lange Hose tragen musste, dass die langsam auch mal ausleiert bzw. das ein oder andere Loch bekommt. Und da wollte ich mich schon mal mit einer neuen eindecken. Und deswegen mussten wir da nochmal einen Abstecher hinmachen. Ansonsten sind wir durch Kayseri eigentlich nur durchgefahren, also eine relative Industriestadt. es gibt wieder Wohnblöcke wie in China oder wie wir sie vor allem in Diyarbakır auch gesehen haben, also einen Haufen Reihenhochhäuser, die alle gleich aussehen. Und es gibt auch einen Haufen Metzgereien, die alle so Plastikfleisch beziehungsweise vor allem so Würste, die aussehen wie Plastik so ein bisschen, aber halt doch aus Tier sind, im Schaufenster anpreisen. Also es scheint so ein bisschen so, als wäre das hier die Spezialität von Kayseri, weil die hier überall verkauft werden. Außerdem sollen scheinbar die Mante in Kayseri ganz toll sein. Die haben wir hier leider nicht probiert gehabt. Die haben wir sonst wo in der Türkei schon gegessen. Also diese gefüllten Teigtaschen, die es in jedem Land so als Spezialität gibt. Die türkische Art davon ist Mante.
Ja, wir haben ein Mante-Restaurant irgendwie dann gesucht, als wir dort waren. Aber die waren dann irgendwie alle relativ fancy und in der Stadt, sodass man das Fahrrad nicht irgendwie gescheit davor hätte abstellen können mit und sich dann ins Restaurant setzen können und das Fahrrad dabei im Blick behalten können, sodass wir dann doch irgendwie Burger essen gegangen sind. Etwas außerhalb. Ja, ansonsten hat die Stadt eigentlich auf mich ziemlich europäisch gewirkt, ziemlich modern, sauber aufgeräumt, eben auch, wie du es gerade gesagt hast, mit diesen ganzen Wohnblöcken, die so ein bisschen an China erinnern. Die sahen auch alle relativ modern aus, also nicht irgendwie heruntergekommen. Die Straßen waren vergleichsweise sauber. Ja, keine Ahnung, gab keine Slum-ähnlichen Stadtviertel, zumindest sind wir jetzt halt durch keine Gefahren, kann natürlich auch Zufall sein. Und es war dann halt durchaus ein Kontrast zu den Städten, die dann später weiter im Osten noch kamen, insbesondere eben Erzincan und Kars, die viel, viel schmuddeliger waren jetzt irgendwie, gerade eben im Vergleich zu Kayseri. Und ja, also da ist Kayseri auf jeden Fall nochmal sehr, sehr europäisch. Ja, europäisch fast vielleicht schon auch ein bisschen wieder so ein bisschen arrogant aus europäischer Sicht, aber auf jeden Fall sehr sauber aufgeräumt und zivilisiert herübergekommen.
Ja, vielleicht weil es so modern ist und durch die Industrie aufgebaut wurde, dadurch aber auch nicht so schön, weil es so eine industrielle Planstadt irgendwie eher ist, fand ich. Aber na gut, auch die Landschaft in der Nähe von Kayseri oder wo wir dann hinter Kayseri auch durchgefahren sind in Richtung der Stadt Kangal oder bis zur Stadt Kangal eigentlich, war jetzt nicht so besonders schön, fand ich. Das war halt diese Hochebene. Und da gab es eigentlich fast nur Landwirtschaft überall. Das heißt, man ist ohne Baum und Schatten da, die Straßen, oftmals auch große beziehungsweise wie nennt man es, Fernstraßen entlang gefahren. Überall Felder auf der Seite und dann mal ein Traktor hier und da. Also am Anfang gab es da wirklich gar nichts anderes. Später hat es dann angefangen, dass es auch so ein bisschen Gras, Wiesenland gab. Also Steine und Gräser dazwischen.
Ja, das hat mich dann fast wieder so ein bisschen wie an die Mongolei erinnert, wo man ja auch diese ja, unendlich weiten Graslandschaften kennt, wo man einfach sehr, sehr weit sieht und wo die Landschaft so ein bisschen hügelig ist und halt einfach nichts ist als Gras und Wiese. Das fand ich, das hat dort schon so ein bisschen angefangen. Das gab es dann später weiter im Osten der Türkei, ganz im Nordosten, jetzt auch hier um Kars herum auch noch. Aber eben dort waren schon so die ersten Anzeichen von diesem mongolischen Grasland, wenn eben gerade mal keine Landwirtschaft betrieben wurde in der Region.
Ja, entsprechend eben wegen den Feldern und von mir aus auch dem Grasland fand ich den Abschnitt jetzt ein bisschen langweiliger. Es hat sich so gezogen dann, wie gesagt, bis in die Stadt Kangal, wo wir eigentlich auch nur durchgefahren sind und ein bisschen eingekauft haben. Wer ganz aufmerksam unseren Podcast verfolgt hat und insbesondere Episode 18 ausführlich gehört hat, dem ist vielleicht der Name Kangal schon ein Begriff. In dieser Episode hatten wir uns unter anderem über Hunde aufgeregt in der Türkei. Und da gibt es so eine bestimmte Hunderasse, die hat ebenfalls den Namen Kangal und der kommt eben genau daher, dass diese Hunde aus dieser Region stammen, die Kangale.
Ja, so habe ich das zumindest irgendwie auf Wikipedia gelesen. Die Kurden in Kurdistan-Irak haben uns ja erzählt, nee, der Kangal, der kommt eigentlich aus Kurdistan, der hat nichts mit dem türkischen Kangal zu tun und so. Ne? Also insofern scheint es da auch so ein bisschen hin und her zu gehen. Aber jedenfalls ist die Hunderasse des Kangals nach dieser Stadt Kangal benannt. Ich denke, so viel kann man sagen, auch wenn die Kurden behaupten, sie hätten sie eigentlich gezüchtet im heutigen Irak. Jedenfalls ja, war meine Erwartung dann schon auch so ein bisschen, dass die Kunden in der Osttürkei noch, weiß ich nicht, noch aggressiver sind, noch schlimmer sind, als wir es in der Westtürkei erlebt haben. Unter anderem auch, weil ich das in diesem Rad, und der Radreisebibel, wie ich es jedenfalls nenne, von Felix Göpel, der 2001 mit dem Fahrrad eben nach China gefahren ist, der hat eben auch erzählt, wie er in der Osttürkei von Hunden verfolgt und angegriffen wurde. Und jetzt kommen diese besonders große und aggressive Hunderasse kommt dann eben auch noch aus der Osttürkei. Also würde man, ja, liegt es vielleicht nahe zu erwarten, dass in der Osttürkei das ganze Hundeproblem, das wir eben in Episode 18 schon ausführlich geschildert haben, hier nochmal schlimmer ist. Aber letztlich muss man sagen, stimmt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier keine Straßenhunde oder keine Hütehunde oder sowas mehr getroffen haben, die irgendwie uns angebellt und hinterhergerannt wären, angebellt haben und hinterhergerannt wären, aber letztlich in Summe doch einfach weniger als in der Westtürkei.
Liegt, denke ich, teilweise daran, dass hier die Besiedlung nicht mehr so groß ist, sondern in der Westtürkei sind uns oft von den Höfen Hunde hinterhergerannt, beziehungsweise an ihren Ketten versucht haben, uns hinterher zu rennen, und hier waren es ab und zu mal so ein Herdenhund, der dann tatsächlich zu uns gerannt ist. Das gibt es halt hier immer noch, Schafherden, und das heißt, diese gibt es auch noch, aber wir fahren jetzt nicht so oft durch Dörfer, dass da immer ein Hund hinterher rennt. Oder es ist halt alles Landwirtschaft und da braucht man keine Hunde.
Ja, also einfach die Bevölkerungsdichte ist einfach viel, viel geringer in der Osttürkei, und du meinst jetzt, wenn es weniger Menschen gibt, gibt es auch weniger Straßenhunde oder Allgemeinhunde, die halt irgendwie einem hinterherrennen.
Ja, so ein bisschen Abwechslung zur langweiligen Landschaft gab es dann kurz hinter Kangal für uns, als wir einen anderen Radreisenden getroffen haben. Ili aus Belgien, mit dem haben wir dann einmal zusammen gezeltet und ja, sind dann ein bisschen weitergefahren, aber die Wege haben sich dann bald getrennt.
Außerdem war er ein bisschen schneller als wir, muss man ehrlicherweise sagen.
Er hatte auch nicht so viel Gepäck dabei. Und zwar haben uns dort unsere Wege getrennt, wo wir dann tatsächlich auch endlich mal wieder in ein bisschen abwechslungsreichere Landschaft gekommen sind. Da hat es nämlich aufgehört mit den mäßigen Steigungen der großen Fernstraßen und den langweiligen Feldern. Ja gut, Felder gab es ab und zu immer noch, aber vor allem sind wir danach dann 5 Tage lang praktisch nur noch einen Pass nach dem anderen hoch und wieder runter gefahren. Und da wurden die Landschaften dann auch wieder ein bisschen spannender und abwechslungsreicher. Und auch so, dass wir auch richtig schöne Zeltplätze immer gefunden haben. So richtig schöne Sommerzeltplätze, eigentlich immer mit Wasser oder einem Fluss oder so einem kleinen Bach, wo man sich da auch abkühlen konnte. Beziehungsweise einmal sind wir auch, oder ich zumindest, bin dann in den Fluss baden gegangen. Das hatte allerdings den Nachteil, dass ich mir dann tatsächlich einen Blutegel am Fuß eingefangen habe. Also scheinbar gibt es auch in der Türkei Blutegel, muss man ein bisschen aufpassen, offenbar. Hätte ich jetzt nicht erwartet, die kenne ich sonst nur von Südostasien. Und was es auch immer an diesen Flüssen und Bächen gab, abgesehen von Mücken, die man ja kennt und man denkt, ja gut, Mücken gibt es halt am Wasser, muss man im Sommer abends damit rechnen, ist leider, dass es auch tagsüber nervige, stechende Biester gibt. Und das sind welche, von denen man es eigentlich nicht erwarten würde, wenn man aus Deutschland kommt. Das sind nämlich Fliegen eigentlich. Das sind Tiere, die sehen genauso aus wie normale Hausfliegen. Zumindest, wenn man es nur grob anschaut. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass die eben einen Stechrüssel und keinen Saugrüssel haben. Und diese Teile heißen Wadenbeißer und sind tatsächlich eigentlich weltweit verbreitet. Und die sind richtig nervig, die Teile. Die stechen nämlich den ganzen Tag über, während es noch hell ist. Und das heißt, man kann nicht denken, ah, Mücken kommen ja erst nachmittags oder so, wird man immerhin mal morgens und mittags nicht gestochen. Aber nein, diese Teile sind den ganzen Tag da und setzen sich immer, wenn man mal stehen bleibt und nicht in Bewegung ist, sofort auf einen und stechen einen dann halt, ja, meistens in den Fuß oder in die Wade, so wie sie heißen, Wadenbeißer. Und die gibt es tatsächlich auch nicht erst hier in der Osttürkei, sondern die haben wir tatsächlich schon seit Monaten eigentlich gehabt, und die haben mich auch die ganze Zeit schon genervt, aber irgendwie haben wir nie dran gedacht, die mal zu erwähnen im Podcast. Und man würde meinen, hier in der Wüste gibt es keine nervigen Insekten und Mücken oder irgendwas, was einen sticht, aber diese Teile gab es da tatsächlich auch überall in der Wüste, komischerweise. Keine Ahnung, vielleicht gibt es immer noch genug Menschen in der Wüste, dass die da genug Blut von denen saugen können, aber diese Biester waren echt nervig und es ist echt zum Verzweifeln manchmal, wenn man steilen Berghof fährt. Also diese Stechfliegen, die setzen sich nicht auf einen, wenn man sich bewegt. Das heißt, während dem Fahren ist man sicher. Aber wenn man dann mal eine Pause machen möchte, sich einfach nur mit dem einen Fuß auf den Boden stellt und da vielleicht auch nicht gerade die Hand frei hat, um ans Bein zu klatschen, damit das Ding wegfliegt. Und dann beißen bzw. stechen die einen gleich und es juckt dann saumäßig. Ach, das nervt einfach.
Ja, sie sehen nicht nur aus wie Fliegen, sondern sie verhalten sich ja im Prinzip auch wie Fliegen. Also in dem Sinne, dass sie halt von ihrer, ja, Flug, wie sagt man, Flug, Motorik her einfach deutlich agiler sind als jetzt die klassischen Stechmücken und schneller und flotter. Das heißt, die sind auch nicht so leicht zu erwischen. Also wenn man sie irgendwie zerklatschen möchte, wenn sie sich auf einen gesetzt haben, muss man ein bisschen zackiger sein als bei Stechmücken normalerweise. Und ja, das macht es halt schon ein bisschen anstrengend, weil, ja, keine Ahnung. Ich meine, von der Wirkung her ist es letztlich mit Stechmücken vergleichbar, oder? Also irgendwann, wenn sie lange genug sitzen und saugen, spürt man es halt irgendwann, dass es wehtut an der Stelle. Und wenn man sie dann verjagt hat oder erschlagen hat, dann juckt es halt noch ein bisschen. Ich habe jetzt das Gefühl, Jucken ist tatsächlich ein bisschen weniger schlimm als normalerweise bei Stechmücken, aber ja, aber vom Prinzip ist es ähnlich, was die Wirkung angeht. Am vierten von diesen 5 Tagen, wo wir ja praktisch nur Pässe gefahren sind und keinerlei ebene Strecke hatten, haben wir dann die Euphrat-Schlucht erreicht. Wir hatten ja bereits auf dem Weg nach Kappadokien, also vom Irak hin zu Kappadokien, bereits den Euphrat einmal durchquert. Damals waren wir überwiegend oder deutlich mehr am Tigris entlang gefahren als am Euphrat. Euphrat haben wir nur kurz überquert. Jetzt auf dem Weg von Kappadokien Richtung Nordosten sind wir ja dem Tigris gar nicht mehr begegnet, aber eben dafür ein paar Tage lang am Euphrat entlang gefahren. Und eben das war jetzt der erste Tag, an dem wir auf den Euphrat getroffen sind und dann auch gleich auf den Euphrat wir schön in einer Schlucht lag. Das war noch so das Ende von einem Stausee, das heißt die Schlucht war relativ gut mit Wasser gefüllt. Und da ist man dann eben, eben halt am Stausee entlang durch eine ziemlich schluchtartige, coole Landschaft gefahren.
Ja, wie fast jeder Fluss in der Osttürkei ist auch der Euphrat tausendmal aufgestaut. Wieder wimmelt es hier zuhauf von Stauseen. Aber ja, die Schlucht ist trotzdem noch schön erhalten geblieben, auch wenn der Fluss nicht nur klein ganz unten fließt.
Ja, also die Staudämme sind, glaube ich, auch in erster Linie zur Elektrizitätsgewinnung, was ja immerhin eine grüne Quelle, eine nachhaltige Quelle für Strom ist. Trotzdem gibt es natürlich auch immer wieder Kritik daran, dass eben dadurch halt Natur und gut in Hasan Cave jetzt damals war es der Tigris, auch Kultur zerstört wird. Und das ist natürlich jetzt hier beim Euphrat im Grunde ähnlich. Naja, jedenfalls, wir sind dann irgendwann an der Stadt Kemalye angekommen. Das ist eigentlich eine ziemlich touristische Stadt, weil sie eben so schön an diesem Stausee in der Schlucht gelegen ist. Kemalye hieß ehemals auf Armenisch Akken, ist also vor allem eine armenische Stadt oder jedenfalls von Armeniern damals gegründet worden, ich glaube vor irgendwie 1000 Jahren oder so ungefähr, und wurde dann eben nach dem Genozid und der Vertreibung der Armenier im Zuge des Ersten Weltkriegs dann eben halt von den Armeniern entvölkert und später dann in Kemalye nach Mustafa Kemal Atatürk umbenannt. Und ja, also wir haben jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr von dem armenischen Erbe mehr gesehen, was Architektur und so weiter angeht. Das Zentrum ist halt relativ herausgeputzt und ja, ist entsprechend relativ touristisch, aber man ist dann auch schnell durchgefahren, also wie wir es fahren, wir sind dort nicht geblieben. Und haben uns dann insbesondere hinter Kemalye die Kemalye Taşyolu angeschaut, also die Felsstraße von Kemalye heißt das übersetzt. Taş ist wohl Fels und Yolu ist Straße. Und die führt dann am Dark Canyon entlang, also zumindest, glaube ich, Touristenführer nennen das Ding Dark Canyon, weil es eben ein besonders enger Abschnitt dieser Euphrat-Schlucht ist, wo die Sonne praktisch nur im Hochsommer auch dann den Euphrat mal erreicht, ganz, ganz tief unten in der Schlucht. Diese Felsstraße, die ist ungefähr 8 Kilometer lang und ich habe gelesen, wir selber haben nicht nachgezählt, als wir durchgefahren sind, aber angeblich gibt es 38 Tunnel mit insgesamt 4,7 Kilometer Länge. Das heißt, mehr als die Hälfte der Straße besteht aus verschiedenen Tunneln. Und angeblich soll bereits die Bevölkerung dort, also von den umliegenden Dörfern, auch bereits ab 1870 begonnen haben, diese Straße selbst zu bauen. Also für den Staat war es wohl einfach zu teuer, so eine aufwendige Straßenbaumaßnahme da zu unternehmen. Und dann hat die Bevölkerung einfach selber Spitzhacke und Dynamit in die Hand genommen, um die Straße in den Fels zu sprengen. Und das hat dann natürlich seine Zeit gebraucht, bis man auf diese Art und Weise fertig wurde mit der Straße. Natürlich hat man auch nicht die ganze Zeit dran weitergebaut, sondern dann halt mal wieder 20 Jahre lang oder so halt den Bau ruhen lassen. Aber letztlich wurde die Straße dann wohl erst 2002 eröffnet. Das heißt, man hat über 100 Jahre lang letztlich gebraucht, um die Straße wirklich durch den Fels durchzuhauen. Wie gesagt, vor allem mit einfachen Mitteln hat man die Straße gebaut, was man jetzt eben auch daran sieht, dass die Tunnel keine Verkleidung haben von innen, sondern halt einfach nur man sieht halt nur den blanken Fels. Die Tunnel sind auch nicht beleuchtet. Abgesehen von immer mal wieder so ein paar Fenstern, die halt einfach als Loch in den Tunnel Richtung Schlucht reingeschlagen oder reingesprengt wurden. Die Straße ist so ungefähr 2 Meter breit oder ich glaube Fahrzeuge bis 1,70 Breite dürfen sie durchfahren. Und vollständig ohne Asphalt, also einfach nur eine Schotterstraße die ganze Zeit. Durch die schon angesprochenen Fenster in den Tunneln hat man auch immer mal wieder so einen Blick auf die Euphrat-Schlucht. Da kann man sich dann praktisch aus den Fenstern rauslehnen und nach unten gucken in den Euphrat rein, der dann so ungefähr, weiß ich nicht, 30 Meter oder so würde ich schätzen, unterhalb der Straße und unterhalb den Tunneln dann eben in der Schlucht liegt. Und ja, so sind wir dann eben diese knapp 8 Kilometer Straße da entlang geradelt. Am Anfang waren noch relativ viele Touristen da, so auf den ersten 1-2 Kilometern würde ich sagen, aber die allermeisten haben sich dann offensichtlich nicht weiter diese Straße entlang getraut. Und die letzten 6 Kilometer hatten wir dann mehr oder weniger für uns alleine, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass dann nach den 6 Kilometern auch Schluss war, denn im Moment ist das Ding eine Sackgasse, weil eben so vor dem vorletzten Tunnel eine Brücke eingestürzt ist und man dann nicht weiterkommt. Die sind sowohl gerade auch wieder am Aufbauen, haben wir so gesehen, da gibt es eine Baustelle. Also vielleicht kann man dann irgendwann wieder die Straße komplett durchfahren, aber wir mussten da leider wieder umkehren.
Wobei die Straße scheinbar schon einige Monate lang so in dem Zustand ist. Das heißt, einige Monate versuchen sie, die wieder aufzubauen oder auch nicht. Also weiß ich nicht, wie viel davon rangeht.
Ja, es kam nicht ganz überraschend für uns, ne, weil wir schon gelesen hatten, was davon, dass da vielleicht es nicht weitergehen würde. Ja. Waren dann trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass, als wir festgestellt haben, dass es tatsächlich so war. Weil am Eingang der Straße stand davon nichts, dass es eine Sackgasse ist. Es stand dann erst irgendwie 30 Meter vor der Baustelle oder 500 Meter vor der Baustelle.
Genau, und wir hatten halt die Hoffnung, dass man als Fußgänger oder halt durchs Schieben vom Fahrrad vielleicht doch noch vorbeikommt und wussten halt nicht, dass eine Brücke eingestürzt wird und da kommst du halt auch mit dem Fahrrad nicht durch.
Ja, keine Chance, ja, das stimmt. Ja, also mussten wir dann wieder zurück, war jetzt nicht so schlimm, weil die Straße war so spektakulär und interessant, dass man die durchaus auch zweimal ganz gut fahren konnte. Ich meine, weitere Beschreibungen, wie toll und spektakulär und cool die war, würde ich mir jetzt hier sparen. Da muss man halt dann einfach die Fotos anschauen auf der Berichteseite.
Ja, außerdem war es an dem Tag relativ heiß und zwar schön kühl durch die felsigen, dunklen Tunnel zu fahren.
Auf dem Rückweg haben wir dann auch neben dieser Straße im Prinzip gezeltet. Also es gab dann an dieser einen Stelle praktisch so eine kleine Terrasse vor den Tunneln, wo man so ein bisschen, also ja, wo man halt so eine kleine Ebene hatte, bevor es dann runter in die Schlucht ging. Und da konnte man dann aus dem Tunnel mehr oder weniger rausfahren und da haben wir unser Zelt vorne dran auf die Terrasse so aufgestellt. Und das war sicherlich auch einer der spektakuläreren Zeltplätze, die wir auf unserer Tour bisher so hatten. Von dort sind wir dann 2 Tage bis Erzincan gefahren. Das ist die einzige Stadt zwischen Kayseri und Kars, die wir angeschaut haben. Erzurum hätte es noch gegeben, aber da sind wir außen rum gefahren. Und am Tag unserer Ankunft in Erzincan war dann tatsächlich auch unser Jahrestag. Also abends um 19.06 Uhr, glaube ich, waren wir genau ein siderisches Jahr unterwegs. Wenn man den Startpunkt um 12 Uhr am 2. Juli letztes Jahr eben vorm Karlsruher Schloss festsetzt, wo wir losgefahren sind.
Wo wir wahrscheinlich aber ein bisschen verspätet losgefahren sind, also so ganz richtig ist es dann doch nicht.
Ja, vielleicht war es dann eher 19.08 Uhr oder so hier Ortszeit, 18.08 Uhr entsprechend dann mitteleuropäische Sommerzeit. Ja, jedenfalls, wir sind jetzt, als wir in Erzincan angekommen sind, ein Jahr unterwegs gewesen. Und zufällig am selben Tag haben wir tatsächlich dann auch den 15.000. Kilometer gemacht. Ja, ich denke, so ein Jahresfazit, das sparen wir uns jetzt in dieser Episode. Das machen wir wahrscheinlich dann eher in Tiflis, wo wir, und ich glaube, das haben wir in dem Podcast tatsächlich auch noch nicht erwähnt, planen, so ab circa November eine etwas längere Winterpause zu machen. Und da bietet sich das dann eher an, dort dann nochmal praktisch auf die Zeit bis dahin zurückzublicken. Ein Jahr ist ja doch auch letztlich eine relativ willkürliche Zeiteinheit. Ja, ansonsten ist Erzincan auch irgendwie eine Industriestadt ohne jede Sehenswürdigkeit, also im Prinzip ähnlich wie Kayseri. Im Restaurant oder so, oder als wir da rumgelaufen sind, hat man uns auch ab und zu mal gefragt, was wir hier eigentlich machen, als sie festgestellt haben, dass wir kein Türkisch können und Touristen sind. Also es ist offensichtlich nicht so üblich, dass man als Tourist nach Erzincan kommt. Und dann haben wir halt immer gesagt, naja, wir sind halt mit dem Fahrrad unterwegs und liegt halt auf unserem Weg, was will man auch machen. Also die Stadt an sich, Erzincan, ist durchaus relativ alt, aber das Problem ist einfach, dass durch Erdbeben halt die alten Gebäude immer wieder zerstört wurden. Also auch Erzincan liegt einfach in einem Erdbebengebiet und da gab es dann, also jetzt im Februar war es jetzt nicht so stark betroffen, dafür war es zu weit nördlich, aber halt auch davor gab es immer wieder Erdbeben, die ganzen alten Gebäude, die ja in der Regel die sehenswerten Gebäude sind, halt einfach zerstört haben. Und da ist heute einfach nichts mehr von übrig. Trotzdem haben wir dann zwei Ruhetage in Erzincan gemacht und weil es eben nichts anzuschauen gab, waren es dann tatsächlich auch zwei Tage, an denen wir vor allem uns ausgeruht haben. Ich hatte dann auch noch so ein paar körperliche Probleme. Also am ersten Tag waren es, ich weiß nicht, ob Gliederschmerzen der richtige Begriff dafür ist. Also es waren nur die Beine, die Arme waren kein Problem, aber die Beine haben irgendwie den ganzen Tag wehgetan. Im Prinzip wie Muskelkater, aber halt wirklich beide Beine von oben bis unten. Und dann hatte ich auch ein bisschen erhöhte Temperatur und habe mich leicht schlapp gefühlt und lag eigentlich den ganzen Tag nur rum. Und am nächsten Morgen war das dann eigentlich alles wieder gut. Also am zweiten Ruhetag in Erzincan, als ich da morgens aufgestanden bin, waren die Schmerzen in den Beinen weg und ich habe mich auch sonst wieder fit gefühlt. Aber im Laufe des Tages habe ich dann irgendwie einen leichten Durchfall bekommen. Die darauf folgende Nacht konnte ich dann noch ohne Klogänge durchschlafen. Aber am nächsten Morgen hatte ich dann einen richtig flüssigen Durchfall und gut, ich meine, Durchfall kommt schon mal vor und ist jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, dass man mal Durchfall hat und es dann einfach wieder besser wurde. Deswegen sind wir dann trotzdem einfach weitergefahren wie geplant. Aber ja, da verlieren wir dann nachher noch ein paar Worte dazu, wie es mit der Geschichte dann weiterging.
Ja, vor allem hattest du halt diesmal nur Durchfall und sonst ging es dir eigentlich wunderbar, ne? Deswegen sind wir weitergefahren, in der Hoffnung, dass der Durchfall dann auch nachlässt.
Stimmt, im Vergleich zu dieser Geschichte mit dem schlechten Wasser, mit dem Bergquellwasser da aus Batman und Diyarbakir und so, da oder in Hazain Cave, die Gegend, da waren wir auch dann richtig fertig und schlapp und Fieber und so weiter oder erhöhte Temperatur, keine Ahnung. Das war jetzt hier alles nicht, also bis auf den Durchfall war ich komplett fit und konnte dann eigentlich auch ganz gut weiterfahren. Das heißt ja, deswegen haben wir das hier so dann gemacht. Ja, aber wie gesagt, bevor wir da dann noch ein paar weitere Worte zu sagen, wie es damit weiterging, müssen wir chronologisch hier in Erzincan noch ein weiteres Thema abhandeln. Und das sind so ein paar Fahrrad-Wehwehchen. Also nicht nur ich war krank, sondern auch unser Fahrrad war ein bisschen krank, meins zumindest. Zum einen hatte ich seit einigen Tagen vor Erzincan im Hinterreifen ja so einen 3 cm langen Riss oder Schlitz drin. Den hatte ich dann schon ein paar Tage vor Erzincan mal so ein bisschen verstärkt mit einem alten Schlauch.
Ja, so ein Stück Schlauch hatten wir noch übrig, weil kurz zuvor hatte ich tatsächlich zum ersten Mal meinen Schlauch komplett durch einen neuen ersetzt, den wir noch als Ersatz dabei hatten. Davor haben wir immer nur geflickt, aber das ging diesmal nicht mehr, weil das Ventil tatsächlich, am Ventil ist es gerissen und dann kann man da mit einem Flicken nicht viel anfangen. Aber glücklicherweise hatten wir halt so ein bisschen Schlauch übrig, den du dann benutzen konntest.
Genau, den habe ich dann einfach zwischen den eigentlichen Schlauch und den Mantel an der gerissenen Stelle einfach so reingelegt. Aber in Erzincan wollte ich dann trotzdem für den Notfall einfach noch einen Ersatzreifen kaufen. So einen tollen Schwalbe-Marathon-Mondialreifen habe ich jetzt dort natürlich nicht gefunden, sondern nur so ein China-Produkt. Sollte ja aber eigentlich auch erstmal nur für den Notfall sein, falls der Riss halt wirklich komplett aufgeht, dass ich dann einfach irgendwas habe, um weiterzufahren. Ja, irgendwie so ein China-Reifen. Allerdings hat er eigentlich dafür noch einen ganz guten Eindruck gemacht. Also zum einen war es ein ordentlicher Mountainbike-Reifen von einer guten Breite, also der passt ganz gut an mein Fahrrad oder passt ganz gut auch zu dem Vorderrad, also es ist praktisch die gleiche Reifenbreite, die wir auch zuvor sowieso schon drauf hatten. Und er hat auch irgendwie noch sowas drin, was irgendwie da auch als Unplattbar-Schicht verkauft wird. Also alles in allem, ja, ist es eigentlich sah gar nicht so schlecht aus. Hat 14 Euro oder so gekostet, also natürlich auch deutlich günstiger, als jetzt ein Schwalbe-Reifen kosten würde, aber ja. Also erstmal aber nur, wie gesagt, als Ersatzreifen dabei, allerdings dann schon am ersten Tag hinter Erzincan hatte ich dann hinten Platten und tatsächlich auch irgendwie ist der Schlauch an der Stelle kaputt gegangen, wo eben dieser Schlitz im Reifen war irgendwie ein Loch drin, aber man sah auch, dass der Schlauch darum herum so ein bisschen aufgescheuert war und ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Ersatzschlauchstückchen lag, das ich dazwischen reingeklemmt habe oder so. Jedenfalls haben wir es halt geflickt und war dann aber wieder gleich ein Loch drin oder der Flicken hat nicht gescheit gehalten, ausnahmsweise mal, was mir eigentlich noch nie passiert ist zuvor.
Ja, du hast auch vergessen, den Gummi aufzuschmiergeln oder wie man das nennt.
Das hatte ich aber davor auch schon mal vergessen und es hat trotzdem gehalten. Aber gut, wie auch immer. Jedenfalls haben wir es dann nochmal geflickt und dann ging aber wieder irgendwie die Luft raus. Und ja, am Ende haben wir dann einfach gesagt, ja, nee, komm, dann nehme ich mir jetzt auch einen neuen Schlauch. Zwei Ersatzschläuche hatten wir dabei. Einen hattest du ein paar Tage zuvor benutzt. Ich jetzt den zweiten. Und dann habe ich auch gleich den neuen Reifen draufgezogen, weil er halt dann vielleicht doch besser ist als der alte Schwalbe-Reifen, der sowieso schon ziemlich durch war, auch vom Profil und so. Also da hätte man eh mal tauschen können oder tauschen müssen wahrscheinlich sogar. Ich habe halt davor gedacht, na gut, bis Tiflis wird es jetzt noch reichen, ne? Wegen Winterpause, da hat man dann Zeit und so. Aber in dem Fall habe ich jetzt halt den China-Reifen draufgezogen und ich habe dann meinen alten Schwalbe-Reifen dann mal noch ein paar Tage mitgeschleppt. Also einfach, falls der China-Reifen halt dann doch von der Qualität nicht so gut sein sollte, aber der hat dann zumindest mal die paar Tage wunderbar gehalten und alles gut mitgemacht und verkraftet. Und irgendwann habe ich dann auch in dem kleinen Örtchen Teckmann den alten Schwalbe-Reifen dann letztlich entsorgt. Ja, und die andere Sache, die man mal noch ansprechen könnte in dem Zusammenhang, sind die Bremsklötze. Also wir waren ja im Prinzip bis dato dann noch immer mit dem ersten Satz Bremsklötze unterwegs. Allerdings habe ich da dann schon so in Iraki-Kurdistan hat das so angefangen, dass ich gemerkt habe, dass vor allem die Hinterradbremse nicht mehr so richtig tut. Also ich bin mit dem Bremshebel einfach halt so nah an den Griff rangekommen, dass er den Griff dann irgendwann berührt hat, wenn ich zu fest gebremst habe. Und theoretisch kann man natürlich das bei der Magura-Bremse einstellen, die Entfernung von Bremshebel zu Griff, aber das war schon immer so ein bisschen nah auf der rechten Seite fürs Hinterrad und deswegen habe ich das auch in Deutschland sogar versucht, an der Schraube schon mal zu drehen, aber irgendwie ist die der Schraube dann dabei kaputt gegangen, die war irgendwie total weich und vielleicht war die auch schon ganz praktisch in die Richtung gedreht, sodass der Bremshebel ganz weit weg vom Lenker ist und man konnte sie deswegen nicht weiter in die Richtung drehen. Ich habe es mit Gewalt versucht und dann die Schraube kaputt gemacht oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war das irgendwie auch keine Lösung. Und ich war das eigentlich so von meinem alten Fahrrad mit Scheibenbremsen, mit hydraulischen Scheibenbremsen so gewohnt, dass praktisch wenn die Bremsbeläge immer dünner werden, weil sie sich eben abreiben, weil sie verschleißen, dass dann die Kolben, die Bremsen gegen die Scheiben in dem Fall drücken, dann langsam praktisch rauswandern, um das auszugleichen, sodass man bei den hydraulischen Scheibenbremsen eigentlich nicht am Griff vorne merkt, am Bremshebel, dass die Belege zurückgehen, aber bei der Magura-Bremse ist das eben nicht so, aber jedenfalls war ich mir halt auch so ein bisschen unsicher, hoffentlich liegt es wirklich daran einfach nur, dass die Bremsklötze abgefahren sind und nicht irgendwie, dass irgendwo Öl ausgetreten ist oder so. Ich habe das dann deswegen auch immer so ein bisschen aufgeschoben, den Bremsklotzwechsel, bis es wirklich gar nicht mehr ging. Aber vor Kayseri haben wir dann mal die Bremsklötze gewechselt bei meinem Fahrrad. Erst hinten, aber dann letztlich gleich auch vorne, weil vorne dann langsam auch irgendwann kritisch wurde. Und das hat dann tatsächlich auch das Problem gelöst. Obwohl die Bremsklötze an sich halt eigentlich ja noch gar nicht komplett durch waren, aber ich bin halt einfach nicht mehr... ich konnte einfach nicht mehr praktisch den Bremshebel weiter ranziehen, sodass die noch weiter rausgedrückt worden wären. Das ist eigentlich ein bisschen schade bei den Magura-Bremsen, dass das da so gelöst ist.
Ja, bei mir ist ja jetzt auch so, dass die langsam abgefahren sind, beziehungsweise meine Schraube tut noch und ich habe den Bremshebel halt komplett rausgezogen, dass er so der schnell greift wie möglich sozusagen. Und auch da wird es langsam ein bisschen eng. Liegt nicht dran, dass ich weniger bremse als du, dass es länger dauert bei mir, sondern eher wohl, dass mein Fahrrad nicht so schwer ist.
Ja, also eigentlich bremst du wahrscheinlich eher mehr als ich, ne? Aber da sieht man halt die 30 Kilo ungefähr, die ich mit meinem Fahrrad zusammen mehr wiege. Ja, ich wiege 20 Kilo mehr und dann habe ich 10 Kilo Gepäck mehr, sind 30 Kilogramm. Also wahrscheinlich merkt man das da dann halt doch am Verschleiß und auch bei den Reifen übrigens. Also man sieht auch, dass meine Reifen deutlich mehr verschlissen sind, deutlich schneller verschlissen sind als deine. Also deine Reifen, auch dein Hinterreifen geht ja gerade noch, wohingegen meiner eigentlich, bevor ich ihn jetzt gewechselt habe, eigentlich schon drüber war.
Ja, meine Reifen halten es hoffentlich noch bis Tiflis durch, aber die Bremsblöcke muss ich jetzt auch die Tage mal wechseln. Ich schiebe das immer vor mir her und vergesse es dann zu Zeitpunkten, wo es mal sinnvoll wäre. Jetzt hier im Hotel ist eher unsinnvoll, weil die Fahrräder halt unten in der Garage stehen und dann will ich nicht extra hinlaufen für.
Ja, trotzdem auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dieses Problem mal wieder gelöst zu haben. Und jetzt bremst es eigentlich wieder wie eine 1 bei mir. Reifen ist wieder auch eigentlich ganz in Ordnung und der Reifendruck bleibt konstant hoch. Also was das angeht, kann es weitergehen. Und ja, es ging ja dann noch weiter. Also wie gesagt, das war am ersten Tag hinter Erzincan, dass wir den Reifen gewechselt haben. Das war noch auf dem großen Highway, den wir da so 60 Kilometer oder so, glaube ich, oder 50 Kilometer noch entlang gefahren sind, bevor wir dann rechts in die Pampa abgebogen sind.
Ja, und es war eine richtige Pampa, denn selbst die Leute selbst haben behauptet, es war Pampa. Und zwar waren das Leute, die tatsächlich deutsches Kennzeichen hatten. Und da kam gleich, also auf dieser Straße war nicht viel los. Und von den, keine Ahnung, 6 Autos, die da am Anfang an uns vorbeigefahren sind an dem Abend noch, hatten 3 deutsches Kennzeichen. Und 2 davon haben dann auch angehalten neben uns und gefragt, was machen wir denn hier? Hier gibt's doch nichts. Und so auf die Art. Und die einen davon haben tatsächlich gesagt, so hier, sie wohnen in dem nächsten Dorf und da gibt es auch nichts anderes, als das nächste Dorf. Kommt doch einfach mal vorbei, wenn ihr da vorbeifährt im Grunde. Also kommt dann direkt rein. Ihr seht uns ja am Auto. Und ja, wir haben gedacht, ja, ist ja Abend, passt eigentlich ganz gut. Wir sind sowieso ein bisschen K.O. und haben unser Soll für den Tag erfüllt im Prinzip. Also können wir das gleich machen und haben sie dann auch wiedererkannt. War auch nicht schwer, da waren, glaube ich, 3 Häuser gestanden und bei dem einen stand halt das weiße Auto, das sie hatten. Und ja, wurden dann mal wieder eingeladen, diesmal eben von Leuten, die eigentlich deutsch sind, also die sind auch deutsche Staatsbürger und kommen halt hier in ihren Heimatort sozusagen immer zurück. Also das waren im Grunde 2 Familien, also verschwägerte Familien, die da eben ihr, weiß nicht, vererbtes Familienhaus sozusagen noch haben, wo sie anbauen oder immer mal im Sommer halt wieder zurückkommen oder dann, wenn sie in Rente sind, wahrscheinlich auch wieder zurückkommen werden.
Ja, der Nechati, der ältere Herr dort, oder was heißt ältere Herr, der ist doch schon in Rente, der hat doch gemeint, der ist irgendwie in Frührente gegangen, hat irgendwie bei VW als Lackierer gearbeitet und ja, was wird der sein? Der ist so 50 in den 50er Jahren vielleicht oder vielleicht Anfang 60 frühestens und ist jetzt eben in Frührente und ja, ich meine, der hat ja Familie in Deutschland, so ich glaube nicht, dass er dauerhaft hierher kommt, wenn er, ja, ist ja in Rente, aber halt immer im Sommer oder so mal.
Genauso wie ich das verstanden habe, kommen die immer für ein paar Monate im Sommer und die anderen, also Songül, Müslüm und ihre 2 Töchter, die sind jetzt halt für ein paar Wochen hier, Sommerferien wahrscheinlich, kommen aus Köln oder so, also da gibt es denn jetzt wohl Sommerferien. Genau, und das war halt in dem Sinne ganz nett, dass wir uns mit denen halt unterhalten konnten, weil die natürlich wunderbar Deutsch konnten und dann hat das wunderbar gepasst.
Ja, also auch sonst waren die ja eigentlich ziemlich deutsch drauf. So, das hat man schon gemerkt, dass die schon seit einigen Jahrzehnten oder halt mehr oder weniger den Großteil ihres Lebens in Deutschland gelebt haben. Also jetzt nicht nur daran, dass sie halt wunderbar Deutsch gesprochen haben, sondern auch so an der Einstellung, oder? Also zum Beispiel haben sie sehr beklagt, wie die ganzen neuen Straßen, die eben in den letzten 10, 20 Jahren in der Türkei gebaut wurden, halt häufig auch die Umwelt beschädigen oder die Natur beschädigen oder genauso auch die Stauseen. Darüber haben sie auch geklagt, dass die ganze Natur kaputt gemacht wird. Das hat man jetzt sonst von den Türken, würde man sowas eher weniger hören. Da wird dann doch eher der Fokus auf den, ja, auf den Fortschritt in der Infrastruktur und so gelegt. Und außerdem durften wir dann auch mal was helfen, so im Haushalt, als wir dort waren. Auch das ist eher ungewöhnlich, wenn man bei einer praktisch richtigen türkischen Familie, sag ich mal, eingeladen wird.
Und so komisch es auch klingt, das ist ja ganz angenehm, was helfen zu dürfen, um was zurückzugeben. Wäsche aufhängen von denen oder sowas zum Beispiel. Dafür kriegen wir ja auch was zu essen und dann ist es nicht so, dass man immer nur bedient wird.
Ja, also es war echt total cool, super nette Leute, total entspannt da auch gewesen, eben weil man sich halt fast so ein bisschen wie Teil der Familie gefühlt hat, weil man auch mal was helfen durfte zum Beispiel. Und ja, haben wir dann auch übernachten dürfen in so einem Haus, wo irgendwie gerade das Wasser irgendwie nicht ging, weil am Winter, wenn es da irgendwie minus 30 Grad hat hier in den Bergen, anscheinend da immer die Leitungen gesprengt werden, auch wenn die schon immer irgendwie durchpusten mit Druckluft. Aber ja, trotzdem haben wir da dann übernachtet. Und in dieser Nacht, eigentlich auch schon am Abend, da hat sich dann mein Durchfall auch wieder zurückgemeldet. Also solange ich auf dem Fahrrad saß, ging es eigentlich. Wahrscheinlich, weil mein Körper da mit anderen Sachen beschäftigt war, als die Verdauung voranzutreiben, nämlich mit Fahrradfahren. Aber ja, abends musste ich dann irgendwie noch 3-mal aufs Klo. In der Nacht musste ich 3-mal aufs Klo, weil ich irgendwie, also bin ich aufgewacht und musste 3-mal aufs Klo rennen. Und ja, am nächsten Morgen haben wir dann gefragt, ob wir vielleicht noch einen Tag bleiben dürfen, was dann kein Problem war. Den Tag habe ich dann überwiegend im Bett verbracht und bin halt rumgelegen. Ich habe mich zwar eigentlich fit gefühlt, also nach wie vor war ich nicht schlapp oder Fieber oder so, war eigentlich alles kein Thema, Aber ich hatte halt dann mit dem Durchfall, es sind dann halt doch auch immer wieder so Magenkrämpfe und so, also Schmerzen halt mit einhergegangen. Und das war dann doch irgendwie angenehmer, wenn man irgendwie im Bett lag und ja, nicht irgendwie besonders aktiv war. Und als es dann nicht besser wurde, auch abends, ich habe dann den ganzen Tag nichts gegessen zum einen, aber abends wollte ich dann wieder irgendwie anfangen, was zu essen. Und ja, weil es dann eben keine Aussichtsverbesserung gab, habe ich dann zum ersten Mal in unserem Leben und in meinem Leben zum ersten Mal auf dieser Tour auch, dass einer von uns das zu diesem Mittel greift, Imodium genommen. Hatte ich zwar eigentlich schon auf fast allen Fahrradtouren so dabei, die ich bisher gemacht habe, aber bisher habe ich es nie angerührt. Imodium ist ja eben ja so ein Durchfallblocker, das man nehmen kann, wenn man ansonsten außer Durchfall keine weiteren Symptome wie zum Beispiel Fieber hat. Und ja, das hat dann auch eigentlich auf Anhieb geholfen. Also normalerweise nimmt man da 2 Tabletten erstmal und dann bei jedem weiteren Durchfall, wenn man nochmal welche kriegt über 2 Tage, nochmal eine Tablette. Aber ich habe praktisch die Anfangsdosis genommen und dann war gut. Die Nacht konnte ich durchschlafen, nächsten Morgen kam auch nichts und dann konnten wir im Prinzip weiterfahren. Weil ich halt den ganzen Tag nichts gegessen habe, habe ich mich noch ein bisschen schwach gefühlt und so. Aber ich habe dann wieder angefangen zu essen und wegen dem Imodium hat es mein Körper dann auch zumindest teilweise verdaut. Und ja, dann war ich eigentlich wieder auf dem Damm soweit und wir konnten weiterfahren.
Genau, also am ersten Tag bin ich dir dann noch davon gefahren, weil du ein bisschen schwächer warst, aber am zweiten Tag bist du mir dann schon fast wieder davon gefahren, also schon wieder fit gewesen.
Ja, genau, so war das. Und gut, also bis jetzt, das sind jetzt, wie lange ist es jetzt her, 5-6 Tage oder so? Also ich habe kein weiteres Imodium genommen. Ich hatte auch nicht mehr so richtig Durchfall. Mal nochmal so ein bisschen zwischendurch, aber nicht so, dass ich mehrmals am Tag aufs Klo rennen musste und es irgendwie dünn rauskam. Also ich hoffe, das Thema ist erstmal durch und bessert sich weiterhin, was die Konsistenz angeht. Aber wie ging es denn landschaftlich so weiter da von den netten Leuten da, Nechati, Sangül, Müslüm und deren Familien?
Ja, wir sind dann an so einem Fluss erstmal wieder weitergefahren durch ein Hochland um die Stadt Tekman und danach dann am Aras-Fluss entlang eigentlich, am Aras-Chaye. Und da wurde es dann so richtig schön wieder. Also hier nach dem Motto, das Schönste kommt zum Schluss, da wir jetzt ja fast am Ende sind der Türkei. So ein bisschen war das für mich in der Landschaft auch in der Türkei. Also entweder, weil die Erinnerung hier jetzt noch so gut ist, aber ich habe das Gefühl, landschaftlich hat mir diese Strecke, also gerade am Aras entlang bis zur Stadt Sarıkamış, eigentlich am besten gefallen landschaftlich in der Türkei. Also man ist da überall sehr schöne Straßen gefahren, durch sehr grün bewachsene, auch wieder mit Bäumen gewachsene, enge Flusstäler. Also am Anfang waren die Bäume nur am Fluss entlang. Sonst war alles eigentlich Wiese, also nicht mehr so viel Landwirtschaft. Das ist eher langweilig normalerweise. Und dann hat sich eben dieser Aras auch wieder durch so enge Schluchten gezogen und die sind ja an sich immer recht spektakulär, auch zum Befahren, vor allem wenn die Straße ausnahmsweise mal unten im Tal direkt entlang geht und man nicht immer wieder hoch und runter fahren muss. Und gerade bei diesem Aras Canyon gab es dann auch wieder richtig interessante Felsformationen, also eigentlich ganz anders, wie man sie bisher hatte, kann man auf den Bildern vielleicht sehen, so ein bisschen Mischung aus Kappadokien und Euphrat Canyon, also felsiger, aber so spitz nach oben stehende Felsen irgendwie, wo sich dann der Fluss teilweise drumherum windet und dann eben teilweise öffnet sich dann wieder ein bisschen das Tal und dann schlängelt sich es woanders wieder durch enge Felsen und so weiter. Das war ganz interessant. Dann musste man nochmal ein uninteressantes kleines Stück an einer großen Fernstraße entlang um den Ort Horasan und wieder langweilig durch Felder, bevor man dann aber wieder in eine andere Schlucht oder zumindest in ein Flusstal kam, das uns dann nach Sarıkamış geführt hat. Und das war auch wirklich schön. Also nicht so viele Dörfchen, ab und zu mal ein kleines Dorf. Aber sonst eigentlich nur noch schön ein bisschen Wiese, viel Bäume wieder an dem Fluss entlang, auch teilweise immer ein bisschen felsiger und am Ende dann sogar so richtig bewaldet noch, also so richtiger Nadelwald ist dann vor der Stadt Sarıkamış aufgetaucht und ich glaube so einen richtigen dichten Nadelwald mit auch richtig hohen Bäumen, weiß gar nicht, ob wir das in der Türkei schon mal hatten, man hätte fast meinen können, man wäre in Norwegen oder so.
Ja, also alles in allem war es jetzt nicht übermäßig spektakulär, aber es war einfach wahnsinnig idyllisch und einfach sehr, sehr schön, auch einfach da mit dem Fahrrad durchzufahren, weil es waren kleine Straßen meistens mit wenig Verkehr. Die Temperatur war ja dann auch wieder sehr angenehm meistens, einfach weil man halt relativ hoch war, so zwischen 1500 und 2400 letztlich war dann sogar der höchste Pass Meter über dem Meeresspiegel. Wir sind teilweise sogar ein bisschen eingeregnet, da war es dann fast sogar wieder ein bisschen zu kalt, aber meistens hat man eigentlich dann doch relativ Glück mit dem Wetter unterm Strich, muss man sagen, vor allem wenn man die Vorhersagen zugrunde legt, wo eigentlich noch viel mehr Regen vorhergesagt worden war. Und ja, also einfach sehr angenehm zum Radfahren und das jetzt halt die ganzen letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Tage vor Kars eigentlich war fast so. Auch von den Steigungen war es moderat, sage ich mal. Es waren zwar hohe Pässe, 2400 Meter, aber es war jetzt nicht so übertrieben steil.
Nee, eigentlich nur so bis 7% maximal, glaube ich. Und ja, man musste ab und zu mal vom Fluss dann weg, wie das immer so ist, dass die Straße nicht direkt am Fluss entlang führt und man immer hoch und runter muss, aber es ging. Ein bisschen demotivierend ist nur, dass die ganze Zeit die Eisenbahn nebendran aber schön direkt am Fluss lang führt und da die Tunnel extra für die Eisenbahn auch gebaut wurden, aber die Straße haben sie dann immer über den Berg geschickt. Das ist allgemein die ganze Zeit gewesen. Also wir sind eigentlich seit Kangal des Öfteren mal wieder an einer Bahnstrecke entlang gekommen, wo der Do-Express fährt. Übersetzt heißt es der Ost-Express. Der fährt von Ankara nach Kars beziehungsweise in die Gegenrichtung zurück. Und ja, der hat nicht immer dieselbe Route wie wir genommen, aber es gab doch viele Stückchen, wo wir auch an der Eisenbahnlinie entlang gefahren sind. Und meistens waren diese Stückchen auch landschaftlich sehr sehenswert, muss man sagen. Und fies ist auch, dass dieser Zug, wenn man sich auf die Bahnlinie auf der Karte anschaut, auch durch viel spektakulärere Gegenden noch fährt. Zum Beispiel ein Stück, wo wir da ja eben so einen Schlenker gemacht haben, die ganzen Pässe, wie wir vorhin erzählt haben, entlang gefahren sind, bis wir dann in den Euphrat-Canyon kamen und diese Felsstraße entlang gefahren sind. Das hat der Zug abgekürzt, aber nicht durch eine unspektakulärere Strecke, sondern der ist wohl die ganze Zeit am Fluss oben entlang gefahren, wo keinerlei Straße durch die Schlucht führt, aber nur diese Eisenbahnstrecke mit unzähligen Tunneln. Also stelle ich mir vor, ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Strecke, um den Zug zu fahren. Und weil dieser Zug eben auch diese ganzen landschaftlich sehr schönen Strecken fährt, ist der dann irgendwann auch mal bekannt geworden, gerade unter Studenten scheinbar, so wie wir gelesen haben, dass die dann in ihren Semesterferien oder so einfach mal von Ankara oder vom Westen aus halt so mit dem Zug nach Osten fahren und dann halt schön ein Bildchen machen und die Landschaft genießen im Grunde. Instagram Express wird der scheinbar auch genannt. Ja, und das kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz nett war. Und tatsächlich war das so stark, dass sie jetzt tatsächlich aus diesem Express zwei verschiedene Bahnlinien, also es ist immer noch dieselbe Bahnlinie, aber sie haben sozusagen einen normalen Express, wo die normale Bevölkerung benutzt und dann einen separaten Zug, der die gleiche Strecke fährt, der dann immer ein bisschen länger an gewissen Orten, wie zum Beispiel Erzurum oder Erzincan anhält, sodass man sich das anschauen kann. Also eigentlich ein Touri-Ost-Express sozusagen. Also wer jetzt keine Lust hat, wie wir, uns die ganzen Sachen per Fahrrad anzuschauen und dann immer ein bisschen über die Berge fahren zu müssen, weil die Straßen da drüber fahren und lieber gemütlich im Zug rumsitzen und das Ganze dann halt etwas schneller anschaut, der kann durchaus diesen Zug nehmen, mal von Ankara nach Kars und wieder zurückfahren oder so.
Ja, wer weiß, vielleicht machen wir das ja auch noch in unserer Winterpause von Tiflis aus, da brauchen wir auch noch irgendwas zu tun zu haben.
Ja, im Winter sicherlich auch sehr interessant, die ganze Strecke, weil wahrscheinlich alles eingeschneit ist hier oben.
Gut, und dann waren wir in Kars. Hier in Kars sind wir jetzt noch so ungefähr 3 Fahrtage von Georgien entfernt, wo es ja als nächstes hingehen soll, wenn wir weiterfahren. Und ja, dann haben wir die Türkei im Prinzip im Rahmen dieser Reise mehr oder weniger abgeschlossen. Also wir haben jetzt insgesamt über 4 Monate in der Türkei verbracht, eben in den 2 Abschnitten, einmal letzten Herbst und jetzt im Frühjahr. Es sind über 5000 Kilometer in der Türkei gefahren und haben 11 Podcast-Episoden über die Türkei veröffentlicht. Und ja, auch wenn wir jetzt noch 3 Fahrtage vor uns haben, denke ich, ist das doch genug Material, um mal so ein kleines Fazit zur Türkei zu ziehen. Also jetzt vor allem mal aus Sicht des Radreisenden. Und ja, fangen wir mal vielleicht mit den Vorteilen an, die die Türkei fürs Radreisen zu bieten hat.
Ja, gerade landschaftlich ist sie natürlich sehr vielfältig. Letztes Jahr sind wir zum Beispiel viel an der Küste lang gefahren. Davon hat die Türkei eindeutig genug, sowohl Schwarzmeerküste als auch Mittelmeerküste. Es gibt aber auch Wälder, gerade um Sarikamish habe ich erzählt, gibt es sogar einen richtigen Nadelwald. Es gibt natürlich auch andere Arten von Wälder hier, vielleicht dann eher Mischwälder. Es gibt Berge, gerade in der Osttürkei, es gibt aber auch Steppe. Und dadurch, dass es halt auf der einen Seite Küste gibt, Mittelmeerküste, mediterranes Klima und auf der anderen Seite eben sehr hohe Berge, über 2000 Meter, wo man gut mit dem Fahrrad noch hinkommt, ist halt für jede Jahreszeit was Passendes dabei.
Ja, also im Winter kann man halt wunderbar an der Mittelmeerküste entlangfahren und hat noch halbwegs vernünftige Temperaturen. Wir waren ja noch bis tief in den November, bis in den Dezember hinein sogar noch da mit dem Fahrrad unterwegs. Und jetzt im Sommer, ja, sind wir hier im Juli eben noch in der Osttürkei rumgefahren und haben selbst da gefroren, als es geregnet hat. Also das ist wirklich, ja, kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit in der Türkei was finden, was passt. Kulturell ist es auf jeden Fall auch sehr interessant, also nicht nur landschaftlich, sondern auch kulturell hat die Türkei auf jeden Fall einiges zu bieten. Siehe Ephesos, wo wir waren letztes Jahr, Kappadokien natürlich, die lykische Region da unten am Mittelmeer. Es gibt natürlich sehr viele osmanische Relikte auch und so weiter und so fort. Ani werden wir uns jetzt demnächst noch anschauen, da kommen wir dann in der nächsten Episode dazu. Und ja, ansonsten haben wir auch ganz viel in diesen 11 Podcast-Episoden über die Türkei auch immer wieder erzählt, was es hier kulturell zu entdecken gibt. Nemrut Dağı zum Beispiel. Außerdem sind die Straßen in der Türkei meist von relativ guter Qualität. Also zum einen natürlich die großen Highways mit Seitenstreifen, wenn man schnell vorankommen möchte und gut Strecke machen möchte, sind die wunderbar, haben geringe Steigungen. Immer guten Seitenstreifen, kann man immer relativ sicher mit dem Fahrrad fahren.
Naja, immer mit Ausnahmen, ne? Manchmal war der Seitenstreifen nicht so geil, gerade in der Osttürkei gab es da Ausnahmen.
Ja, aber es waren schon eher Ausnahmen, würde ich sagen. Also meistens waren die schon ganz gut. Und sonst waren sie zumindest mal vierspurig, da haben die Autos auch genug Platz zum Überholen. Aber eben abgesehen von den großen Highways, die ja eigentlich jetzt nicht so spannend sind zum Fahrradfahren, gibt es aber auch echt genug viele kleine, schöne Bergstraßen. Vor allem jetzt die, die wir in den letzten Tagen gefahren sind hier in der Nordosttürkei, aber auch an den Küsten entlang und so hatten wir immer wieder kleine Straßen dabei. Und ich fand diesen Mix eigentlich auch gar nicht schlecht. Da hat man immer mal wieder so einen Tag, wo man irgendwie vor allem mal 40, 50 Kilometer einfach nur geradeaus fährt und ein bisschen Kopf abschalten kann, vielleicht ein bisschen Podcast hören kann, aber dafür richtig gut vorankommt. Aber man hat natürlich auch immer wieder die Abwechslung, richtig schöne kleine Straßen mit wenig Verkehr fahren zu können.
Ja, fürs Übernachten ist ganz praktisch, dass Wildcamping hier völlig legal und auch sehr einfach ist. Also es ist einfach, was zu finden. Ich meine, es gibt natürlich Gegenden, wo viel Landwirtschaft betrieben wird, aber oftmals gibt es irgendwelche Wiesen oder irgendwelche Plätzchen oder sogar Picknickplätze, Plätze, wo du siehst, da haben schon Leute Feuer gemacht und Picknick gemacht oder es ist sogar ein ausgewiesener Picknickplatz von der Stadt, wo du auf jeden Fall stehen darfst. Und ja, manchmal sagen dir die Leute sogar, wo man gut sich hinstellen kann. Oder wir haben von Leuten gehört, da hat die Polizei sogar Plätze empfohlen und so weiter. Das ist hier wunderbar möglich.
Ja, die Türken, die Leute an sich, die sind nicht nur sehr, sehr gastfreundlich. Das haben wir ja auch zu Genüge in diesem Podcast jetzt beschrieben, wie wir eingeladen wurden von der türkischen Bevölkerung und wie wir ständig Tee bekommen haben und wie sie einfach sehr, sehr nett waren zu uns die ganze Zeit. Sondern sie sind halt auch noch irgendwie einfach ziemlich locker drauf, so was das Fahrrad angeht. Also in dem Sinne, dass man mit dem Fahrrad ja problemlos auf Gehwegen fahren kann. Man kann mit dem Fahrrad durch Fußgängerzonen fahren. Man kann mit dem Fahrrad in Parks reinfahren und dort dann eben auch übernachten zum Beispiel. Also das war irgendwie alles nie irgendwie ein Problem. Auch wenn man mal sein Fahrrad direkt vor dem Supermarkt abgestellt hat, weil kein Platz war, dann kommen die Türken halt und laufen halt ums Fahrrad drumherum. Da würde keiner irgendwie auf die Idee kommen, sich groß zu beschweren. Hey, was soll hier? Stell mal dein Fahrrad hier ein bisschen aus dem Weg. Das war auch einfach wahnsinnig angenehm und das war ja durchaus nicht selbstverständlich, wenn man es zum Beispiel eben mit den arabischen Ländern vergleicht. Also da war es ja oft so, dass man zum Beispiel in Parks oder Fußgängerzonen keine Chance hatte, mit dem Fahrrad reinzukommen, nicht mal, wenn man es schiebt. Und in der Türkei kann man einfach überall fahren. Also da sind die echt, also fand ich auch immer wieder angenehm. Das ist mir jetzt vor allem aufgefallen, als wir aus der arabischen Welt zurück in die Türkei gekommen sind, dass das hier einfach nie ein Problem war. Super cool und angenehm.
Ja, was auch fast nie ein Problem war, war die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln. Also Wasser auf der einen Seite, gerade in den Bergen gibt es immer Bergquellen. Und wenn die zumindest auch mit Hayrate oder als Quelle ausgezeichnet sind, dann waren die eigentlich immer ganz gut. Diesen Einfall, wo wir da irgendwie sowas genommen haben, das war ja keine ausgezeichnete Quelle. Da dachten wir nur, ja, passiert schon nichts. War falsch. Einmal hatten wir auch die Situation, glaube ich, an der Mittelmeerküste in der Westtürkei, dass wir mal einen Tag oder zwei nichts gefunden hatten und Wasser kaufen mussten. Da waren die ganzen Quellen, wenn wir welche gefunden hatten, ausgetrocknet. Kann vielleicht im Sommer dann auch mal vorkommen. Aber ja, kaufen ist dann halt auch kein Problem, auch für Lebensmittel, denn es gibt überall Supermärkte oder kleine Märkte, wo man was kaufen kann. Und vor allem gibt es halt Supermarktketten hier, die man immer wieder erkennt und die eigentlich in jeder einigermaßen großen Stadt, sage ich, einigermaßen als Stadt zu bezeichnenden Ort vorkommen. Davon gibt es mehrere und du weißt halt immer, da kannst du deine Nudeln finden, da kannst du sogar dein Barilla-Pesto vielleicht finden. Da kriegst du auf jeden Fall, was du brauchst und du musst nicht hoffen, dass der nächste Markt, an den du kommst, dass der Tomatensauce hat oder dass der zumindest mal Nudeln hat oder so. Was ja in vielen Ländern außerhalb Westeuropas wirklich nicht selbstverständlich ist.
Ja, genau. Also in Saudi-Arabien oder in Kurdistan oder so gab es eigentlich kaum Ketten zum Beispiel, da musste man, oder auch im Oman, da musste man bei jedem Tante-Emma-Laden wieder aufs Neue hoffen, dass man bekommt, was man gerne hätte. Und die Sorge hat man in der Türkei nicht, da hat man eine gewisse Verlässlichkeit. Ja, und zuletzt ist es dann halt auch einfach noch günstig in der Türkei, also dank des Lira-Kurses. Wir stehen jetzt bei 1 Euro entspricht 28,5 Lira. Als wir letztes Jahr in die Türkei reingefahren sind, waren es, glaube ich, 1 Euro hat da ungefähr 17 Lira entsprochen. Natürlich sind auch die Preise ein bisschen angestiegen, das haben wir jetzt durchaus auch beobachten können, aber halt nicht so stark letztlich.
Und es kommt auch auf die Produkte an. Ich meine, Brot hat letztes Jahr 4 Lira gekostet und jetzt kostet es halt 5. Also diese Standardsachen, die halt jeder Mensch kaufen muss, die sind einfach immer noch super günstig.
Gibt es denn auch ein paar Nachteile in der Türkei im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man das mit dem Rad bereisen möchte?
Naja, ein Nachteil sind natürlich die Hunde. Davon gibt es hier einfach noch viel mehr als in jedem Land, das wir davor bereist hatten. Und auch in Arabien gab es nicht so viel, da war halt Wüste. Da können die wahrscheinlich nicht so gut überleben. Und hier werden die halt von den netten Türken durchgefüttert, die Straßenhunde auf der einen Seite. Gut, die machen auch nicht so viel. Und auf der anderen Seite hast du halt viele Schafherden, die teilweise halt mit Herdenschutzhunden geschützt werden, was ja ganz gut für die ist. Aber die rennen halt einem als Fahrradfahrer hinterher, weil man ein potenzielles Risiko für die Schafe darstellt. Zum Beispiel. Oder viele Leute halten halt Hunde, das war gerade an der Westküste so, und die sind dann zwar angekettet, aber rennen trotzdem auf dich zu. Oder sie sind halt nicht angekettet und dann rennen sie dröhnend, bellend halt so auf dich zu und du musst dich um die kümmern.
Ja, es sind mehr und sind halt vor allem auch aggressiver als in vielen anderen Ländern, muss man sagen. Griechenland soll auch noch übel sein, aber da waren wir jetzt ja selber nicht wirklich lange. Ja, und einen anderen Nachteil, den ich jetzt bei der Türkei noch sagen würde, ist, dass halt doch die ganzen touristisch einigermaßen interessanten Orte halt doch auch relativ ausgeschlachtet sind. Also man muss halt doch irgendwie überall Eintritt zahlen, wo halt irgendwie eine touristische Sehenswürdigkeit ist und teilweise ist es auch gar nicht so günstig dann. Ephesos und so kostet 10 Euro, Nemrutal hat einiges gekostet, 5 Euro waren es, glaube ich. Ja, das ist jetzt halt in Kurdistan, Irak oder jetzt auch in Saudi-Arabien zum Beispiel schon eher nicht so gewesen, muss man sagen. Da haben dann die Länder, die halt dann wirklich weniger Tourismus haben als die Türkei, dann doch auch ihre Vorteile. Und alles, was halt hier touristisch interessant ist, ist halt auch ziemlich dann ausgetreten. Ne? Da war irgendwie jeder schon mal und ja, irgendwelche Hidden Gems findet man in der Türkei dann vielleicht doch eher weniger. Ja, wir waren jetzt ja wirklich, wie gesagt, 5000 Kilometer in großen Teilen der Türkei unterwegs. Also Westküste, Südküste, Zentraltürkei, Südosten, Nordosten. Also was mich auch noch reizen würde, wäre jetzt eben so diese Stadtkette, wenn man in Adana anfängt und dann nach Osten fährt. Also Adana ist da, wo das Mittelmeer aufhört und in den Libanon übergeht. Dort, also praktisch im Dreiländereck Mittelmeer, Libanon, Türkei, dort ungefähr liegt Adana, was eine interessante Stadt, glaube ich, sein soll. Und dann von dort aus nach Osten fahren, Şanlıurfa, auch oft nur Urfa genannt kurz, Mardin, Hakkari und dann hoch zum Vansee. So dieses Eck würde ich eigentlich ganz gern mal noch mit dem Fahrrad befahren, weil ich glaube, also weil eben die Städte interessant sind und dann auch landschaftlich hinten Hakkari als das Schweiz der Türkei bezeichnet wird. Und dann fehlt noch Ankara, die Hauptstadt der Türkei, die haben wir natürlich auch nicht gesehen. Soll jetzt an sich touristisch auch gar nicht so interessant sein, weil sie halt nach Atatürk aus dem Boden gestampft wurde und keine großen historischen Gebäude und so hat.
Ja, die Türken selbst haben uns gewarnt, dass es eigentlich nicht schön ist da.
Ja, aber es gibt halt das Atatürk Memorial und als Hauptstadt und so, denke ich, ist es halt dann doch auch ganz interessant. Und Atatürk hat es halt auch als für damalige Verhältnisse komplett moderne Stadt geplant. Und das kann man sich dann da vielleicht anschauen, was eine moderne Stadt in den 20er Jahren so ausgemacht hätte, wenn man darauf ein bisschen achtet, ja. Aber es ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Muss. Also andere Länder haben bestimmt sehenswertere Hauptstädte als die Türkei. Ja, und dann, was natürlich auch noch fehlt, ist die Schwarzmeerküste. Da waren wir natürlich auch überhaupt nicht.
Außer halt an dem Stückchen vor Istanbul.
Ja, okay, aber die eigentliche Schwarzmeerküste, sage ich mal, beginnt dann eigentlich erst östlich von Istanbul. Und die soll auch durchaus schön sein, vor allem ja praktisch die westliche Hälfte, also von Istanbul bis ungefähr in die Mitte der Türkei. Hat wohl auch kleine Straßen und schöne, ja, schöne Aussichten hat man dann von den Straßen aufs Meer, weil es halt auch irgendwie eine gebirgige Küste ist, wo man dann runterschauen kann. Entsprechend hat man dann aber auch relativ viele Höhenmeter. Und es soll auch relativ grün sein dort mit relativ viel Wald und so. Ich glaube, die östliche Hälfte der Schwarzmeerküste ist dann doch eher geprägt von großen Straßen, die mit dem Fahrrad dann vielleicht nicht mehr so angenehm sind, von allem, was ich so gehört und gesehen habe. Aber wie gesagt, ich war selbst nicht dort. Ich muss sagen, im Vergleich zu den anderen beiden Punkten, die ich jetzt genannt habe, reizt mich jetzt die Schwarzmeerküste persönlich gar nicht so arg. Einfach weil es landschaftlich, glaube ich, ja, Wald und so hat man halt in Europa auch und viele Höhenmeter, im Osten dann große Straßen. Dafür muss ich, glaube ich, nicht nochmal unbedingt in die Türkei zurückkommen. Aber das ist rein meine persönliche Meinung. Fandest du es denn, nachdem man jetzt aus dieser exotischen arabischen Halbinsel, Saudi-Arabien, Irak, Kurdistan zurück in die Türkei gekommen ist, fandest du es langweilig jetzt wieder in der Türkei rumzufahren, wo man ja alles schon kennt und wo es im Vergleich zu Arabien ja fast so ist wie in Europa?
Im Gegenteil, ich habe mich wieder so richtig gefreut und fand's Radfahren wieder so richtig schön, nachdem ich ein bisschen abgesackt bin da in der Wüste. Also arabische Halbinsel kann man mal machen, hat man da aber auch schnell gesehen und alles ist Wüste. Na gut, ganz so ist nicht. Der Oman war ein bisschen abwechslungsreich. Aber in der Türkei ist, wie wir gesagt haben, ja alles schon in sich sehr abwechslungsreich in diesem einen Land. Da hat man mal Berge, da hat man mal Wälder, da hat man mal Flüsse, da hat man mal Schluchten und so weiter. Flüsse an sich machen so ein Land ja schon ganz nett zwischendurch mal. Also für mich war es auf jeden Fall nicht langweilig. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder hier sind.
Ja, also an sich stimme ich dir da schon zu. Ich würde halt sagen, ja und nein so ein bisschen. Also alles, was du gesagt hast, stimmt. Aber es liegt halt schon auch daran, dass man sich wieder so ein bisschen mehr wie in Europa fühlt. Also man merkt schon, die Türkei ist deutlich europäischer als die arabische Halbinsel. Man fühlt sich wieder ein bisschen mehr zu Hause. Man kennt wieder Supermarktketten und so weiter. Das ist irgendwo angenehm, aber es ist schon auch ein bisschen langweilig in dem Sinne, dass es halt nicht mehr so spannend ist, nicht mehr so aufregend ist. Es war schon aufregender, in einem Land wie Saudi-Arabien und im Irak unterwegs zu sein, würde ich sagen. Also ich finde, ja, es war durchaus ein bisschen langweilig, wieder zurück in die Türkei zu kommen, aber es war auch schön, dass es nicht mehr so aufregend war die ganze Zeit und nicht mehr so, ja, dass man sich halt einfach wieder wohlgefühlt hat hier auf Anhieb, weil man es halt schon kannte so ein bisschen, ne? Aber ich freue mich jetzt schon auch wieder auf neue Länder, die vielleicht wieder auch ein bisschen spannender sind, einfach auch deswegen, weil ich sie noch nicht kenne, wie zum Beispiel Georgien und Zentralasien natürlich dann in fernerer Zukunft. Ja, aber die Türkei neigt sich, wie gesagt, dem Ende zu. Wir haben einen Teil noch übrig in unserer kleinen Geschichtsreihe Atatürk und sein Vermächtnis, nämlich Teil Nummer 4. Und ja, in dem Teil wird es jetzt um das sich herausbilden und erstarken und letztlich dann auch die Machtübernahme des türkischen Islamismus gehen. Und ja, was türkischer Islamismus überhaupt heißt, auch im Vergleich zu vielleicht anderem Islamismus auf der Welt. Wir hatten ja im vergangenen dritten Teil dieser kleinen Hintergrundreihe gesehen, dass die türkischen Ministerpräsidenten im Prinzip schon seit 1950 nicht mehr so laizistisch und unreligiös waren, wie Atatürk sich das wahrscheinlich selbst gerne gewünscht hätte. Aber auch wenn sie sich dann offen zum Islam bekannten, spielte der Islam bei ihnen halt doch irgendwie kaum eine größere Rolle, als es das Christentum in der CDU tut. Der echte türkische Islamismus entwickelte sich erst langsam ab den späten 70er Jahren. Und auch wenn der Islamismus in arabischen Ländern in einem ähnlichen Zeitraum auch einen großen Aufschwung erlebte, hatte der türkische Islamismus mit dem arabischen doch relativ wenig zu tun. In der Türkei versuchten islamistische Vordenker, den Islam mit der modernen Welt in Einklang zu bringen, insbesondere auch mit der Demokratie. Und so etwas wie Terrorismus oder irgendwie ein heiliger Krieg oder sowas, das war in der Türkei auch unter Islamisten einfach kein Thema. Türkische Islamisten blickten nostalgisch zurück auf die Blütezeiten des Osmanischen Reiches. Mit der arabischen Stammesgesellschaft zu den Zeiten Mohammeds deutlich früher, der viele arabische Islamisten nacheiferten, hatte das wenig zu tun. Um 1980 gründete sich die islamistische, radikale und populistische Neue Wohlfahrtspartei, die zum Beispiel die Einführung der Scharia forderte oder die Rückumwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee. Die Demokratie wurde jedoch nicht offen in Frage gestellt. Bis in die 90er Jahre wurde diese Partei vom Establishment, sage ich mal, kaum ernst genommen. Der Vorsitzende Necmettin Erbakan galt als komischer Clown und erst recht interessierte sich niemand für den stellvertretenden Vorsitzenden der Partei. Der wuchs in den Slums von Istanbul auf und hieß Recep Tayyip Erdogan. In den 90er Jahren gab es viele Krisen in der Türkei. Die unübersichtlich große Anzahl an Parteien führte zu immer wechselnden Koalitionen und entsprechend hielten die Regierungen dann auch oft nicht lange durch. Zwar war der Wohlstand zuletzt gewachsen, aber das galt dann eben auch vor allem für die ohnehin schon reiche Bevölkerung und entsprechend wuchs auch immer weiter die Schere zwischen Arm und Reich. Die Deregulierung und die internationale Öffnung des Finanzsystems bei gleichzeitig hohen Haushaltsdefiziten führte zu einer extremen Inflation. Die Korruption hatte stark zugenommen und zugleich eskalierte dann auch noch der Konflikt mit den Kurden, in dem das türkische Militär nun so richtig rigoros vorging. Man begann quasi, die Terroristen zu terrorisieren, also inklusive Kollektivstrafen gegen ganze Dörfer, aus denen einzelne PKK-Terroristen stammten. Außerdem gab es willkürliche Verhaftungen und ständige Ausgangssperren in den Kurdengebieten. Und während Necmettin Erbakan von der Neuen Wohlfahrtspartei in den 80er Jahren noch in der politischen Bedeutungslosigkeit dahin vegetierte, gewann er vor dem Hintergrund dieser Krisen mit seinem Populismus nun in den 90er Jahren immer mehr Anhänger. Als sein Ziehsohn Recep Tayyip Erdogan 1994 für die Bürgermeisterwahl in Istanbul kandidierte, wurde er zunächst belächelt. Doch vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals der amtierenden Stadtregierung gewann er dann trotzdem überraschend die Wahl. Neben religiösen Vorhaben wie getrennter Schulbusse für Jungen und Mädchen modernisierte Erdogan in Istanbul vor allem die Infrastruktur. Also der öffentliche Nahverkehr wurde ausgebaut, Schulen wurden finanziell besser ausgestattet und die Slums der Stadt wurden aufgewertet, zum Beispiel indem man sie an das Strom- und Wassernetz anschloss oder indem die Müllentsorgung besser organisiert wurde. Auch wenn Necmettin Erbakan und seine Partei die Demokratie nicht grundsätzlich in Frage stellten, so verachteten sie doch irgendwo die moderne Republik. Also vielleicht ungefähr vergleichbar mit dem Verhältnis, das die AfD zur Bundesrepublik Deutschland so führt und pflegt. Er kritisierte den Kapitalismus und propagierte ein islamisches Sozialsystem. Zum Beispiel organisierte seine Wohlfahrtspartei vielfach Armenspeisungen. Angesichts seiner zunehmenden Popularität versuchten die übrigen Parteien alles, um ihn von der Macht fernzuhalten. Und das führte dann eben auch notgedrungen zu bunten Koalitionsregierungen, denen, wie wir vorhin ja schon gesagt hatten, meist kein langes Leben beschieden war. Doch im Jahre 1996 war es dann soweit, dass die Popularität von Necmettin Erbakan so groß geworden war, dass die anderen Parteien ihn nicht mehr von der Macht fernhalten konnten, nicht mehr verhindern konnten, dass er Regierungschef wurde. Doch bereits innerhalb des ersten Jahres nach seinem Amtsantritt drohte das Militär bereits einen neuen Putsch an, sollte die Regierung nicht freiwillig zurücktreten. Die Konsequenzen, die ein Putsch für die Anhänger der weggeputschten Partei in der Vergangenheit gehabt hatte, vor allem für die Linken nach dem Putsch von 1980, die hatten wir ja im vergangenen Teil dieser Reihe besprochen. Und das war eben auch der Neuen Wohlfahrtspartei und Necmettin Erbakan weiterhin im Gedächtnis. Und so genügte in diesem Fall die Drohung des Militärs. Necmettin Erbakan und seine Regierung traten tatsächlich zurück. Erdogan sagte dazu vor jubelnden Anhängern: Die Minarette sind unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, die Moscheen unsere Baracken, die Gläubigen unsere Soldaten. Zitat Ende. Dafür kam er für ein Jahr ins Gefängnis. Doch damit war aus Sicht der etablierten Parteien der Spuk des türkischen Islamismus nicht vorbei. 1999 kamen die Islamisten wieder mit einer neuen Partei ins Parlament, konnten Parlamentssitze gewinnen und diesmal zogen für sie auch Frauen in das Parlament ein. Ein Parlament, in dem das Tragen des Kopftuchs verboten war. Die weiblichen Abgeordneten mit Kopftuch wurden dann auch vom Parlamentspräsidenten an die Sitten und Traditionen der Republik erinnert und von den Abgeordneten der anderen Parteien ausgebuht. In Sprechchören wurde ihr Rauswurf gefordert. Es wurde zur Strategie der Islamisten, mit solchen Tabubrüchen die laizistische Republik herauszufordern. Das Kopftuch, das anderswo den Frauen aufgezwungen wird und aus westlicher und wohl auch aus Atatürks Sicht ein Symbol für die Unterdrückung von Frauen ist, wurde in der Türkei auf diese Weise ein Symbol für die Freiheit der Frauen. Für die Freiheit, ein Kopftuch tragen zu dürfen in einem Staat, in dem das eigentlich vielerorts verboten war. Die etablierten Parteien, die sich als Befreier der Frauen vor den Zwängen der Religion betrachteten, wurden nun von den Islamisten als die eigentlichen Unterdrücker vorgeführt. Und auch in anderen Bereichen stellten sich die ja eigentlich schon auch irgendwo sehr konservativen Islamisten als progressiver dar als die vom Militär geschützte laizistische Republik. Warum nicht Frieden schließen mit den Kurden? Sie sind ja immerhin Brüder im Glauben. Bei der Forderung nach Religionsfreiheit saß man mit religiösen Minderheiten, allen voran mit Christen, im selben Boot. Und selbst für Homosexuelle, deren Rechte in der Republik zum damaligen Zeitpunkt nicht geschützt waren, standen die Islamisten damals ein. Hauptsache, das Bild der fortschrittlichen, säkularen Republik wurde unterminiert. Islamistische Parteien, wie auch die Neue Wohlfahrtspartei, wurden dann in den 80ern und 90er Jahren regelmäßig verboten, entweder direkt durch das Militär, nachdem es mal wieder geputscht hatte, oder aber auch später dann vom obersten Gerichtshof, einfach weil diese Parteien mit ihrem Antisäkularismus gegen die Verfassung verstießen. Doch nachhaltig waren solche Verbote nie, es wurden einfach immer wieder neue Parteien gegründet. Und so gründete Erdogan 2001 schließlich seine eigene neue Partei, die AKP. Er richtete sie moderater und demokratischer aus als die alte Wohlfahrtspartei von Necmettin Erbakan. Als er schließlich für das Ministerpräsidentenamt kandidierte, wurde er von der Elite als ungebildeter Slum-Abkömmling lächerlich gemacht. Doch für die breite Bevölkerung, die unter der Korruption dieser Elite litt, machte ihn das nur noch beliebter. 2002 gewann die AKP schließlich in einem Erdrutschsieg die Wahl und Erdogan wurde Regierungschef. Und wenn man sich aus der heutigen Perspektive die erste Zeit von Erdogan an der Macht anschaut, dann erkennt man den Typ kaum wieder. Er war frei vom Nationalismus Atatürks, der die Türken in der Türkei als ein uniformes türkisches Volk betrachtete. Hierzu ein leicht verkürztes Zitat von Erdogan aus dieser Zeit. Wir haben 36 verschiedene Kulturen und Religionen, die wir alle respektieren müssen. In Europa gibt es 6000 Moscheen, die alle geschützt sind, und wir müssen mindestens genauso viel Sicherheit für jeden Christen und Juden in unserem Land garantieren. Zitat Ende. Es scheint unglaublich, aber Erdogan war der erste türkische Ministerpräsident, der Pride-Paraden in Istanbul erlaubte. Der erste, der den Unterricht der kurdischen Sprache an Schulen erlaubte. Unter Erdogan wurde die kurdische Partei HDP gegründet, mit der sich die Kurden erstmals an der türkischen Demokratie beteiligten. Unter Erdogan trugen mehr Frauen Kopftuch, waren besser ausgebildet und politisch aktiver, arbeiteten häufiger in der freien Wirtschaft und verdienten besser. 2005 normalisierte Erdogan sogar fast die Beziehung zu Armenien. Es war letztlich das türkische Militär, das hier nicht mitspielte und sich nochmal durchsetzen konnte. Erdogan galt als großer Befürworter einer EU-Mitgliedschaft. Die AKP war bis 2014 Mitglied der Europäischen Volkspartei EVP. Auch wirtschaftlich war Erdogan durchaus erfolgreich. Vom Erd wurden nicht nur landwirtschaftliche Güter exportiert, sondern auch Industriegüter. Doch vor allem wurde massiv in die Infrastruktur investiert, nicht zuletzt in die berühmten Großprojekte. Bosporusbrücken, Highways, Shoppingcenter, Metrolinien, Staudämme, Flughafen. Profitiert haben hiervon vor allem ohnehin schon wohlhabende Besitzer von Banken oder von Baufirmen. Und die waren in der Regel eng mit Erdogan und seiner AKP verbandelt. Und an dieser Stelle klingelt das Wort Korruption sicherlich in allen Ohren und war auch in aller Munde, jedenfalls von Erdogans Kritikern. Auch die Armee veröffentlichte wieder eine Mitteilung, der zufolge sie sich möglicherweise zu einem erneuten Einschreiten genötigt sieht. Beides war sicherlich eine Bedrohung für Erdogan. Im Laufe der Jahre begannen Verhaftungswellen von Journalisten und Militärangehörigen und Verurteilungen in fragwürdigen Prozessen. 2013 wurden tatsächlich enge Erdogan-Vertraute unter Korruptionsverdacht festgenommen, worauf Erdogan beteiligte Polizeibeamte und Staatsanwälte feuerte. Als sich 2013 friedlicher Protest dagegen regte, den Gezi Park in Istanbul für den Bau einer weiteren Shopping Mall zu opfern, ließ Erdogan die Proteste mit großer Polizeigewalt niederschlagen. Spätestens jetzt war der linke und säkulare Teil der Bevölkerung auf Konfrontationskurs zu Erdogan und damit war es für Erdogan auch irgendwie sinnlos geworden, eine gemäßigte Maskerade aufrechtzuerhalten. Stattdessen war es nun für ihn wohl aussichtsreicher, seine Hälfte der gespaltenen Bevölkerung umso stärker zu bedienen, die konservative Rechte. Die Konflikte mit den Armeniern und den Kurden flammten wieder auf, die oppositionellen Proteste und Pride-Paraden wurden restlos unterdrückt. 2016 versuchte eine Gruppe von Offizieren erneut einen Putsch, doch die Bevölkerung stellte sich nun gegen sie und der Putsch scheiterte. Trotzdem fanden die quasi obligatorischen Verfolgungen und Verhaftungen im Nachgang eines solchen Putsches durchaus statt, nur dieses Mal eben nicht von der Armee gegen die alte Regierung, sondern umgekehrt. Doch erneut wurden nicht nur Militärangehörige verhaftet, sondern auch Journalisten und Oppositionelle. In dieser Atmosphäre gelang es Erdogan, die Verfassung hin zu einem Präsidialsystem zu ändern, nicht mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament, die eigentlich nötig gewesen wäre, sondern an den Regeln vorbei mit einem Referendum. Und an dieser Stelle sind wir so mehr oder weniger in der heutigen Zeit angekommen. Doch die zentrale Frage dieser Hintergrundreihe haben wir so noch nicht direkt beantwortet. Wie kann es sein, dass Atatürk von den Türken bis heute so sehr verehrt wird und gleichzeitig Erdogan, der viele von Atatürks Werten und Regeln mit Füßen tritt, immer wieder zum Präsidenten gewählt wird? Letztlich ist die Antwort darauf wahrscheinlich eigentlich gar nicht so kompliziert. Atatürk wurde nie wirklich für seine Reformen, seine Revolution verehrt. Ich vermute, dass die Türken, wenn sie an einer der vielen Atatürk-Büsten im Land vorbeilaufen, eben nicht, wie wir Westler vor allem an Atatürk als Reformer denken, der mit dem Versprechen auf eine europäische Zivilisation und wirtschaftlichen Wohlstand das Osmanische Reich überwunden hat. Letztlich konnte beides auch in der Praxis nie wirklich erreicht werden. Man schloss eben nicht wirklich auf zu Westeuropa und Westeuropa schien nach wie vor auf die Rückständigkeit der Türkei herabzuschauen. Letztlich wird Atatürk wohl von vielen in der Türkei nur dafür verehrt, den Staat Türkei vor der Aufteilung und Vernichtung durch die Alliierten gerettet zu haben. Er wird verehrt, weil es ohne ihn die Türkei nicht gäbe. Seine Reformen hat man ihm quasi als kleines Dankeschön dafür durchgehen lassen. Mehr nicht.
So, das war es jetzt wahrscheinlich ein für alle Mal hier mit türkischer Geschichte in dieser Podcast-Episode.
Bist du erleichtert?
Naja, man kann sich ja dann auf die weiteren Geschichtsteile aus Georgien und Armenien freuen demnächst. Vor allem kommen wir ja dann auch in was Geschichtsträchtigen demnächst auch vorbei. Wir haben jetzt vor, nach Georgien nicht geradewegs die 60 Kilometer zu fahren, sondern noch einen kleinen Umweg nach Ani zu machen, was da direkt an der türkisch-armenischen Grenze liegt. Und uns das noch anzuschauen, erzählen wir dann in der nächsten Episode, was das ist. Und danach geht's nach Georgien. Klingt so, als würde man wieder in ein sicheres, hier bekanntes christliches Land oder so fahren. Ist es so?
Ja, also mein erster Eindruck wäre das eigentlich auch gewesen, dass Georgien fast noch europäischer ist als jetzt die Türkei. Wahrscheinlich halt auch geblendet so ein bisschen vom christlichen Glauben. Aber wenn man sich so ein paar Berichte von anderen Radfahrern durchliest und die so mitkriegt, muss man sagen, dass Georgien vielleicht doch das heißeste Pflaster der gesamten Tour ist, die wir so bisher hatten. Also zum einen ist der Verkehr doch ziemlich berüchtigt mittlerweile, so was man so liest. Also die Straßen sollen ziemlich schlecht sein, eng und die ganzen Georgier sollen wohl fahren wie die Berserker. Das heißt, da müssen wir schon mal ein bisschen mehr aufpassen vielleicht auf dem Fahrrad, als wir es hier in der Türkei mit unserem breiten Seitenstreifen müssen. Und dann das andere ist, dass wir jetzt doch auch 2-3 Mal von irgendwelchen Fahrradfahrern, die in Georgien unterwegs waren, gehört haben, dass sie da irgendwie beklaut wurden. Also dass nachts beim Wildcampen irgendwie irgendwo sich jemand herangeschlichen hat und die Fahrradtaschen, also die, die vielleicht nicht ins Zelt gepasst haben und deswegen noch am Fahrrad befestigt waren, irgendwie aufgeschnitten haben und irgendwelches Zeug rausgeholt haben, vielleicht sogar die ganzen Fahrräder geklaut haben, teilweise auch. Also wir müssen in Georgien auf jeden Fall wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Das haben wir uns fest vorgenommen, was das Wildcamping angeht. Also hier in der Türkei war das ja, du hast gesagt, es war sehr einfach, auch deshalb, weil wir uns einfach nicht mehr groß versteckt haben. Es ist absolut sicher in der Türkei. Wir haben uns immer sicher gefühlt, auch vor Diebstählen und so. Teilweise sind wir sogar am Schluss dann teilweise meinen Tante Emma-Laden zu zweit gegangen, haben die Fahrräder mit Wertsachen einfach draußen stehen lassen. Das will ich jetzt keinem empfehlen, aber das zeigt, wie sicher wir uns irgendwie gefühlt haben. Und das, da müssen wir in der Georgien auf jeden Fall wieder sehr viel vorsichtiger sein. Also ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, denke ich, und ja, wie das dann genau ist und ob wir gut durchkommen, ob wir über den Haufen gefahren werden, ob wir beklaut werden, das erzählen wir dann in der nächsten und wahrscheinlich auch noch in der ein oder anderen darauf folgenden Episode dann. Wann kommt die raus? 2 Wochen vielleicht? Mesti haben wir vielleicht mal gesagt, dass wir es dort machen, aber versprechen wollen wir es nicht, aber das wären so ungefähr 2 Wochen vielleicht, vielleicht auch 3.
Naja, wir wissen noch nicht genau, wie wir da hinfahren, deswegen wissen wir auch noch nicht, wie lange wir dafür brauchen. Fahren wir da erstmal hin. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.